Hallo und herzlich willkommen zu Fleck Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Frankreich Grand Prix. Und ich habe mir heute mal wieder einen weiteren sehr speziellen Gast zurechtgelegt. Und zwar der ehemalige Moto3, jetzt Supersport 600er Fahrer Maximilian Kofler. Hallo Max.
Servus, grüß dich.
Ja, Max, vielleicht kurz noch ein paar Worte zu deiner bisherigen Saison. Bist jetzt neu in die Supersport 600 gewechselt. Ja, vielleicht kurz deine Eindrücke darüber.
Ja, richtig. Bin die letzten beiden Jahre Moto 3 gefahren und jetzt der Wechsel in die Supersport WM auf Ducati. Ja, natürlich, jeder Anfang und Umstieg ist schwierig. Also, es war schon natürlich ein großer Umstieg jetzt von der Moto 3 auf die Ducati. Aber ich merke halt einfach, wie es von Training zu Training, Rennen zu Rennen besser wird. Und ja, also fühle mich top wohl im Team und kann kaum darauf warten, dass.
So, dann. Für dich geht es jetzt weiter nach Estoril, oder? Ich glaube, das ist jetzt nächste Rennen.
Genau, also bei mir geht es jetzt in Estoril nächste Woche. Und ja, also freue mich einfach voll drauf, dass es endlich wieder weitergeht. Endlich wieder rennen. Derzeit, ich brauche so viele Rennen, wie es mir irgendwie geht, und einfach besser mit dem Motorrad klarzukommen. Und jetzt freue mich natürlich wieder riesig, was weitergeht.
Ja. Dann wünsche ich dir da viel Erfolg ja, für die kommenden Rennen. Und jetzt kommen wir zum, ja, wie soll ich sagen, zum Eingemachten, und zwar zur MotoGP, die dieses Wochenende am traditionsreichen, eine der traditionsreichsten Strecken unterwegs sind, und zwar in Le Mans. Bist du ja schon selbst gefahren, Max, in Le Mans?
Genau.
Ja, was erwartest du dir vielleicht, um kurz mal vorab ein bisschen darüber zu sprechen, beziehungsweise, nee, zuerst vielleicht deine Meinung zu der bisherigen MotoGP-Saison. Ist ja schon einiges passiert.
Ja, also bisherige MotoGP-Saison war der Wahnsinn, kann man schon mal sagen. Also so viele verschiedene Sieger, jeder Hersteller ist top dabei. Also es gibt jetzt nicht einen Hersteller, der was da wirklich hinten nach ist, und das macht es richtig spannend und bis jetzt richtig geile Saison und viele Überraschungen hat es gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so manchen Rennergebnissen hätte ich oder die meisten nicht gerechnet, aber ist umso cooler für die Außenstehenden, für die Zuschauer, dass das so spannend und so offen ist.
War es für dich so die größte Überraschung bisher? Gibt es ja einige.
Ja, ich würde auf jeden Fall gleich mal das Auftaktrennen sagen, also dass da Enea Bastianini mit Gresini jetzt auf einmal das Rennen da gleich gewinnt zum Saisonauftakt, war Überraschung. Dann natürlich, dass Brad Binder auf Position 2 da gelandet ist in Katar, war Überraschung. Also ich habe da so einige Kontakte, sage ich jetzt einmal noch, bei KTM, bei MotoGP. Also die hätten natürlich auch nicht damit gerechnet, dass sie da gleich mal auf P2 in Katar umkommen. Und das hat aber gleich mal gezeigt, wie offen die ganze Geschichte heuer ist.
Ja, jetzt an dem Wochenende in Le Mans bist du ja, wie gesagt, schon selbst gefahren. Le Mans gehört ja eher so ein bisschen zu den Stop-and-Go-Strecken, immer hartes Anbremsen. Vielleicht ganz kurz, was sind denn so die Schlüsselstellen in Le Mans, wenn ich dich schon gerade hier dabei habe, vielleicht vom richtigen Profi das mal zu hören. Ja, was sind so die Schlüsselstellen in Le Mans?
Auf jeden Fall Schlüsselstelle ist gleich mal Kurve 2, 3, also die Schikane. Danach blind den Hügel runter, das sind meiner Meinung nach schon mal Schlüsselstellen. Und dann auch die letzten beiden Kurven auf Start und Ziel. Also die sind richtig eng, langsam, zum Teil mit Bodenwellen. Also das sind meiner Meinung nach jetzt so die Schlüsselstellen.
Und magst du die Strecke so? vom Layout her?
Zur Moto3-Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, war es eine von meinen Lieblingsstrecken. Also, ich habe mich in Le Mans von Anfang an wohl gefühlt. Ich war das erste Mal 2018 mit der Junioren-WM dort und habe gleich mal dort mein bestes Qualifying in der ganzen Saison eingefahren. Und auch jetzt die Jahre in der WM waren zum Teil was gut, hätte natürlich besser sein können, aber die Strecke und das Layout selber war eine von meinen Lieblingsstrecken im ganzen WM-Kalender.
Regen spielt ja auch immer noch eine große Rolle in Le Mans. Haben wir ja letztes Jahr gesehen bei diesem ja, ganz wilden Fleck-to-Fleck-Rennen. Regen in Le Mans ist halt so eine typische Strecke. Ja, wie handelt man das dann so am Wochenende, wenn man dann hat Sessions, die trocken sind, dann hat man nasse Sessions. Le Mans ist wahrscheinlich für die Fahrer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht eine Angststrecke, aber vom Wetter her schon immer eine ziemliche Wundertüte.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es war jetzt kein Jahr dabei, wo ich in Le Mans war und es hat nicht mindestens einmal geregnet. Also Regen war da eigentlich immer vorprogrammiert und das macht es natürlich auch schwierig, das ganze Rennwochenende in Le Mans, weil wenn du halt einfach nur begrenzte trockene Session hast oder das meiste ist nass und dann ein trockenes Rennen oder umgekehrt, das macht es halt einfach schwierig, weil du dann kaum Erfahrungswert. Setup so richtig alles rausfinden können. Aber man muss auch sagen, all jene, die was da in die drei Klassen fahren, sind Profis, die wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht und ja, wissen das zu handeln. Aber es ist auf jeden Fall immer ein bisschen Überraschung, wenn man da hinkommt und einfach nie weiß, was das Wetter macht.
Ja, das wird natürlich auch, also wie soll ich sagen, es gibt ja schon ein paar Regenspezialisten, nenne ich sie jetzt mal in Le Mans, vielleicht wenn man es so sagen will. Unter anderem Jack Miller hat es ja letztes Jahr bewiesen bei dem Flag-to-Flag-Rennen, dass da ordentlich was geht, für ihn vor allem im Regen. Dann haben wir natürlich noch Fabio Quartararo, den Local Hero, Lokalmatador in Le Mans. Ja, für Fabio Quartararo, um vielleicht kurz seine Saisonbilanz ja, anzuschauen, also er hat jetzt drei Podien geholt, zwei zweite Plätze, einen Sieg und dann ist er noch einmal Neunter, einmal Achter und einmal Siebter geworden und er führt die WM an. Also ich denke, damit hat man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet und er selbst auch nicht.
Würde ich jetzt auch nicht sagen. Wobei man halt einfach sich das anschauen muss und man sagen muss, er war konstant unter der ersten 10, also er war immer unter der ersten 10 bei gepatzt haben. Also Bagnaia ist, glaube ich, zweimal gestürzt oder einmal gestürzt und einmal in Portimão im Qualifying die Schulter beleidigt. Bastianini hat Rennstürze, Martin, glaube ich, ist in 4 von 5 Rennen gestürzt. So Kandidaten sind, wo man eigentlich vor der Saison ein bisschen gerechnet hat damit. Marquez hat einige Rennen verpasst. Und ja, wenn du halt dann einfach konstant unter den ersten 10 bist, dann ja, ergibt sich das halt, dass du WM-Führender bist. Aber nachdem die Meisterschaft so eng beisammen sind, ja, würde jetzt mal nicht sagen, dass das eine große Überraschung ist, aber natürlich die letzten Jahre, glaube ich, war das nach den ersten paar Rennen immer ein bisschen deutlicher.
Was Fabio Quartararo, also vielleicht, was denkst du, was Fabio Quartararo besser macht als seine, ja, wie soll ich sagen, sein eigener Teamkollege im Werksteam Franco Morbidelli und Andrea Dovizioso und, na gut, Darren Binder, aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, was macht Fabio Quartararo so viel besser? Liegt es an ihm selbst? Liegt es am Motorrad? Was ist da deine Einschätzung?
Da tue ich mir extrem schwer, dass ich das verstehe. Also Franco Morbidelli war richtig stark letztes Jahr am Beginn der Saison, bis er dann zu seiner Knieverletzung. Und im Endeffekt nach der Knieverletzung ist er in das Werksteam gekommen und danach ist einfach nicht mehr so gelaufen. Aber erklären, woran das liegt. Ob das jetzt wirklich die Yamaha ist, dass die so auf den Fabio Quartararo hingebaut worden ist, dass nur er schnell fahren kann damit. Oder ob das jetzt der Fabio selber ist, kann ich nicht beurteilen. Man hat es vor einigen Jahren, würde ich jetzt mal sagen, gesehen, dass das bei Honda das Gleiche war. Oder vielleicht zum Teil noch immer ist, dass ein Marquez schnell fahren hat können damit, aber ohne Marquez Honda im Nirgendwo ist. Und schon gemerkt, dass jetzt die Honda auf dem Marquez wurde. Aber ob jetzt Yamaha so auf den Fabio gehorcht hat und nur das Motorrad für ihn gebaut hat, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das wäre für mich irgendwie naheliegend.
Franco Morbidelli hat aber auch viel Entwicklungszeit meiner Meinung nach verpasst, wegen seiner Knieverletzung, die er sich ja auch hier in Le Mans eingefangen hat. Letztes Jahr hat er natürlich auch viel Entwicklung, ja, wie soll ich sagen, verpasst, was natürlich auch eine große Rolle dazu beiträgt, dass er vielleicht noch nicht so wirklich zu 100% angekommen ist. Andrea Dovizioso, er tut mir wirklich ein bisschen leid, muss ich sagen. Also, es gibt Vize-Weltmeister, hat mehrfacher Grand Prix-Sieger. Also, mit denen dann in der WM jetzt auf Platz 20 zu sehen, das tut schon ein bisschen weh. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, das wird wahrscheinlich seine letzte Saison sein. Ja, bis jetzt mal,
Ja,
denke
also
ich.
ganz ehrlich, ich hoffe, dass er die Saison fertig fährt. Also, keine Ahnung, was man glauben kann und was nicht. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Gerüchte ins Internet oder sonst wo hinstellen, aber ich hab schon gelesen, dass für einen Dovizioso nach Mugello schon Ende sein könnte. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich wünsche ihm natürlich, dass er die Saison fertig fährt, aber wenn jetzt nicht, sage ich mal, der Knopf aufgeht oder sowas, oder er da jetzt einen großen Schritt nach vorn macht, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass der Dovizioso nächstes Jahr noch irgendwo einen Platz findet, weil einfach viel zu viele Junge in der Moto2 nachschieben, die was in die MotoGP wollen. Dann ist die Frage, was passiert mit Suzuki, da hört man ja, dass die aus der MotoGP aussteigen wollen. Dann, das sind zwei Motorräder weniger, kommt dort ein Team nach, kommt ein neues Team, steigt irgendeins wieder ein. Das sind halt einfach viele Fragen. Und wenn da jetzt so viel unklar ist und der Dovizioso mit seinem Namen, wo eigentlich Yamaha, glaube ich, den engagiert hat, dass die neben den Quartararo da vorne noch einen zweiten haben und er solche Ergebnisse liefert, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch mal ein Jahr weitergeht für ihn.
Jetzt hat Dovizioso ja so einen Teamkollegen, ja, den Rookie Darren Binder. Bist du ja selbst gegen ihn gefahren in der Moto3? Ja, also Darren Binder ist schon so eine kleine Überraschung meiner Meinung nach in der bisherigen Saison. Klar, dieses eine Rennen in Mandalika fand ich von ihm Weltklasse. Also da hat er sich anscheinend sehr, sehr gut, sehr wohl gefühlt auf seinem Motorrad. Aber auch generell so. Also Darren Binder ist jetzt, ja, mal definitiv auf dem gleichen Niveau wie die anderen Rookies. Also auch von den Punkten her ist er ja der Zweitbeste. Also Darren Binder schon so ein bisschen eine positive Überraschung, wenn man so sieht, was er ja vor der Saison so alles an Kritik musste, ja, was er sich alles musste anhören, macht er schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab vom Darren Binder. Also ich kenne ja den Darren ziemlich gut. Wir waren ein Jahr Teamkollegen 2020. Von dem her kenne ich ihn wirklich gut und Hut ab, was der da geleistet hat. Also bisher jetzt einmal. Er hat natürlich viel Kritik einstecken müssen letztes Jahr, wo das dann klar war, dass er MotoGP fährt. Und dann ist natürlich das noch beim vorletzten Saisonrennen ungünstig kommen, dass er die Moto3 im Endeffekt vorzeitig entscheidet mit dem Zusammenstoß mit Foggia. Da habe ich schon gemerkt, also ich würde jetzt mal sagen, also richtig optimal war sein Winter oder halt Ende der Saison für die neue Saison nicht. Also ich kenne ihn Darren, wie er wirklich ist. Und er ist so cool, wie er im Fernsehen rüberkommt, sage ich jetzt einfach mal so. Aber Naja, so wie in Portimão oder Valencia. Ich war ja selber nicht im Fahrerlager, weil ich Corona gehabt habe. Aber was ich so gehört habe und was ich auch vom Brad gehört habe, also dem ist da echt nicht gut gegangen, da nach dem Saisonfinale 2021. Und ich glaube, dann war natürlich der Einstieg für die MotoGP-Karriere jetzt auch nicht unbedingt ja, optimal, aber für das wirklich. Was der bis jetzt geleistet hat, finde ich mega. Das Rennen in Mandalika fährt er mit seinem Bruder um die Punkte, um die Top 10. Aleix Espargaró, der glaube ich am meisten gehatet und geschimpft hat vor der Saison, ist mit ihm im Endeffekt da in dem Rennen gefahren. Und von dem her finde ich das richtig gut, was er gemacht hat. Und man hat auch geglaubt, dass da jetzt auf einem Fernandes oder einem Gardner, die was da eher geglaubt war, dass die Richtung Top 10 angreifen, dass der teilweise dieselben Zeiten fährt wie die, finde ich mega. Natürlich tut er sich, glaube ich, im Rennen teilweise nur schwer, weil einfach Renndistanz einiges länger ist wie in der Moto3. Er hat die Moto2-Schule nicht, was mit Reifeneinzahlung, dem ganzen Krafteinteil. Das merke ich jetzt selber. Von Moto3 auf Supersport ist ein Riesenschritt. Und dann er die ganze Moto2-Schule nicht gehabt hat und jetzt in der MotoGP ist. Also wirklich Hut ab von dem, was er bis jetzt geleistet hat. Und ich glaube, dass das schon Richtung konstant Top 15 mit ihm zu rechnen, glaube ich.
Ist ja schon, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr großer Umstieg von der Moto 3 auf die MotoGP. Glaubst du, die Testfahrten, ja, ich denke mal, also es war ja schon eine große Umgewöhnung für ihn. Und glaubst du, dass da die Fahrer aus der Moto 2 eher einen Vorteil hatten, also von der Moto 2 in die MotoGP, oder glaubst du, dass es eher so gleich war, wenn man jetzt sieht, dass so ein Raul Fernandez, wie du gesagt hast, und dann Remy Gardner, also auch jetzt noch nicht so wirklich in Fahrt kommen. Also scheint ja nicht so easy zu sein. So, dann kommen wir zum nächsten Hersteller. Und zwar zu Honda, rund um Marc Marquez, Pol Espargaró, Alex Marquez und Taka Nakagami. Vielleicht zuerst kurz auf das LCR-Team zu sprechen zu kommen. Taka Nakagami ist ja schon momentan so ein bisschen, ja, ein heißes Thema, so auf dem Transfermarkt, ob er denn jetzt LCR Honda verlässt. Und Alex Marquez scheint auch nicht mehr so sicher dort zu sein. Ja, wie schätzt du dort die Lage an?
Ja, ist auch so einfach genauso da, zwei ziemlich erfolgreich zur Zeit sind und einfach zwei aus dem Honda eigenen Asia-Team nachkommen. Und von dem her sind diese zwei Plätze natürlich am Wackeln jetzt für Nakagami und auch für den Alex Marquez. Weil einfach Aogura sehr erfolgreich zurzeit ist in der Moto 2, da schon gesprochen wird, dass er nicht in die MotoGP schon kommt. Und ja. Ganz ehrlich, wenn du wo jetzt anders hin sollte, außer bei LCR Honda. Auf der Honda haben, wo sie zum Beispiel dann wackelt natürlich der Platz und Alex Marquez. Naja, der Chandra drückt genauso nach in der Moto 2. Der will, schätze ich mal, so schnell wie es geht, nicht nur in die MotoGP. Thailändischer Fahrer in der MotoGP ist natürlich auch für die Dorna, denke ich mal, sehr wichtig. Und die Ergebnisse von einem Alex Marquez sind jetzt auch nicht so, ja, so überdrüber, würde ich jetzt mal sagen, dass der unbedingt in der MotoGP bleibt. Der hat natürlich einen Vorteil, dass er der Bruder von Marc Marquez ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, muss man sagen, ein Vorteil für ihn. Aber von den Ergebnissen her würde ich sagen, dass die natürlich wackeln, die zwei.
Gut, Alex Marquez jetzt in Le Mans hat er eigentlich ja 2020 sein Podium eingefahren, auch letztes Jahr, ich glaube, das einzigste Top-5-Ergebnis, soweit ich. Also lassen wir das mal so stehen und gucken, was sie an dem Wochenende reißen können. So, dann Kommen wir zu Marc Marquez. Eine Personalie, die in letzter Zeit, wie soll ich sagen, jetzt nicht Kritik, aber ja, doch schon so ein bisschen, ja, gesagt hat, das Bike, das passt doch nicht so wirklich, es fehlen noch ein paar Abstimmungen. Ja, glaubst du, Marc Marquez kann noch einen WM-Titel fahren dieses Jahr?
Ich denke, wenn er jetzt endlich einmal seinen Kopf ein bisschen einschaltet und akzeptiert, dass vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Saison, was ja noch relativ früh ist, nicht immer der Sieg möglich ist, sondern einmal ein Platz 4 oder Platz 5 das Maximum ist und er diese Punkte mitnimmt, dann denke ich, über die Saison hin könnten sie vielleicht das Motorrad besser hinkriegen, einen Weg finden, wie er wieder damit richtig schnell wird. Und dann würde ich natürlich zu den Titelkandidaten zählen. Aber wenn er weiterhin nur auf Sieg fährt und alles mit der versucht und weiterhin solche Abflüge hinlegt, dann bezweifle ich das natürlich.
Ja, Marc, also mit den Abflügen, ich denke, der muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, weil, ja, nochmal so eine Verletzung an seinem Sehnerv, am Auge, wäre bestimmt nicht so prickelnd. Also er muss schon aufpassen, dass er jetzt nicht schon wieder ausfällt, weil dann ist dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder gegessen. Paul
Natürlich.
Espargaró, ja, wenn du es was sagen willst.
Ja, ewig sagt er, er muss jetzt einfach mal aufpassen. Er hat zwar gesagt, nach seiner Verletzung 2020, glaube ich, dass er jetzt einmal verstanden hat, wie wichtig das ist, dass er 100% fitter Körper ist. Aber er zeigt immer wieder, dass das nicht in seinen Kopf reingeht und das ist einfach ein großer Knackpunkt bei ihm, der was einfach, ja, der was ihn natürlich zurückwirft. Und da muss er jetzt endlich verstehen, dass das nicht immer so alles rausholst und dafür halt riesen Abflüge riskierst, sondern wie gesagt, er muss halt einfach die Top 5 Platzierungen, die was, glaube ich, fast in jedem Rennen möglich sind, dass er die mitnimmt.
So, dann kommen wir noch kurz zu seinem Teamkollegen Paul Espargaró. Stark angefangen, leider immer weiter abgebaut. Auch so ein bisschen eine Wundertüte. Paul Espargaró hat auch gesagt, ja, er will um den WM-Titel fahren, was ja durchaus eine sehr, sehr gute Ambition ist. Aber da fehlt jetzt in den letzten Rennen wieder ein bisschen was.
Natürlich, also Paul Espargaró ist, glaube ich, ähnlich wie Marc Marquez. Also, wenn es nicht leicht geht, dann muss es mit der Brechstange gehen und das zeigt er immer wieder, dass er das versucht und er das stürzt einfach dann zu oft. Also, ja, Paul Espargaró liegt einfach zu oft am Boden, dass der eine anständige Saison hat oder um einen Titel mitfahren kann.
Ja, sehen wir mal jetzt an dem Wochenende, Puyol Espargaró mit Honda. Vielleicht wird es mal wieder ein bisschen besser, hoffen wir mal, weil in den letzten Rennen, leider in den letzten drei Rennen, leider nur 15 Punkte. Das ist ein bisschen zu wenig für einen Werks-Honda-Fahrer, Honda-Werksfahrer, genau. Deswegen schauen wir mal, was er da reißen kann. So, dann kommen wir auch wieder zum Hersteller, der leider auch ein bisschen abgefallen ist, und zwar KTM. Haben auch sehr gut angefangen. Dann leider immer wieder ein bisschen abgebaut. Besonders jetzt in Jerez. Ja, Max kennt sich ja so ein bisschen aus mit KTM, würde ich sagen. Woran, ja, kann es liegen, wie man so schön sagt?
Woran es liegt, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Das wissen sie teilweise selber nicht, woran es bei ihnen liegt. Natürlich war Referee Groß noch P2 in Katar, noch Sieg in Mandalika. Also, wie gesagt, ich habe da so manche Kontakte hin und die waren eigentlich gar nicht so, ja, gut drauf eingestellt auf die Saison. Also, die haben da wirklich Schlimmstes befürchtet. Und dann haben sie natürlich zwei Top-Ergebnisse gehabt. Sie waren, glaube ich, teamführend. Top in der Region, aber da glaube ich, dass halt einfach viele geglaubt hätten, das geht so weiter, aber war halt nicht der Fall. Jetzt kommen sie halt wieder zurück zur Realität und das ist hart. Also ja, die Leute, die ich kenne, die was da wirklich ganz nahe dran sind, die wissen echt nicht, woran das liegt, dass einfach da zurzeit sehr wenig geht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, von einem Oliveira hätten sie die meisten einiges mehr erwartet. Er hat zwar den Mandalika Grand Prix gewonnen, aber ich glaube, danach sind jetzt nicht so viele Punkte dazugekommen. Brad Binder macht es ja halt auch irgendwie dann übers Rennen, verbessert sich der natürlich dann. Aber man sieht, dass sie sich alle vier auf dem Motorrad extrem schwer tun. Vor der Saison war natürlich der große Teammanager, Teamchefwechsel, war die große Hoffnung, dass das jetzt der Befreiungsschlag ist oder dass das jetzt alles besser macht. Aber bisher ist es einfach noch nicht so aufgegangen. Oder ja, natürlich die ersten zwei Rennen waren super, aber danach haben sie, sind sie wieder dort, wo sie im Endeffekt letzte Saison aufgehört haben. Und dass sie da jetzt weiterkommen, ist extrem schwierig, vor allem weil einfach die Ansatzpunkte, die fehlen, wo, in welche Richtung dass sie gehen müssen.
Ja, wie du schon gesagt hast, also meiner Meinung nach Oliveira, so eine Art Gefühlsfahrer, also wenn bei dem das Gefühl passt, dann ist der gefühlt unschlagbar. Und Greg Binder ist so einer, der holt immer alles raus, egal ja, wie mies die Situation ist. Also ja, vielleicht, wen siehst du da so eventuell so ein bisschen weiter vorne? Eher Brad oder Oliveira?
Ganz klar, Brad. Also,
Ja.
Brad ist ganz klar für mich der bessere, also der stärkere Fahrer zurzeit und auch der, auf den du immer setzen kannst. Also, der ist immer wieder für Überraschung gut. Wobei Oliveira, muss ich ganz ehrlich sagen, seit seiner Verletzung am Red Bull Ring letztes Jahr ist nichts gekommen, außer der Sieg in Mandalika, wo er einfach, ja, das sind so Rennen, da so ein Regenrennen, aber das muss man jetzt mal einfach stehen lassen. Es war ein Sieg, aber alles drumherum seit Red Bull Ring 2021 war nicht sehr viel von ihm zu sehen.
Ja, also dort Brad Binder, anscheinend so ein bisschen die Speerspitze bei KTM. Muss man mal sehen, jetzt in Le Mans, wie siehst du KTM in Le Mans? Passt die das Bike zur Strecke?
Puh, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass das jetzt in dieser Saison kann man das fast schon nicht mehr sagen. Also, es gewinnen Hersteller auf Strecken, wo sie niemals glaubt hätten, dass sie gewinnen oder dass sie dabei sind. Und dann, wo du denkst, das ist eine klare Sache für einen gewissen Hersteller, ist der abgeschlagen. Also, ist immer in dieser Saison extrem schwierig, extrem schwer, dass ich da irgendwas sage, ob die Strecke jetzt zum Motorrad passt oder nicht.
Ja, also dort muss man mal sehen, ob KTM vielleicht wieder ein bisschen mehr rausholen kann. Le Mans, ich hoffe es, weil die beiden sind Weltklasse-Fahrer und noch so ein Team weiter vorne zu sehen in der WM, würde ich bezüglich auch sehr, sehr toll finden. Also ja, hoffen wir mal, dass sie sich dort wieder aus dem Loch, nenne ich es jetzt mal, wieder ein bisschen rauskämpfen können. Dann kommen wir zum, ja, würde ich sagen, zu einem Team, das schon jetzt, ja, ich würde schon sagen, eine Überraschung ist, schon, aber das hat sich vielleicht so ein bisschen abgezeichnet. Und zwar Aprilia, beziehungsweise Aleix Espargaró, sagen wir mal so. Dass der auf Platz 2 ist, direkter Verfolger von Quartararo mit, ja, 7 Punkten Abstand, also Rückstand, also pff, Aprilia. Ja, was ist deine Meinung dazu? Also, das ist ja schon weltbewegend.
Natürlich, also Riesenüberraschung natürlich, Aprilia in dieser Saison. Auch Aleix Espargaró zu verdanken, muss ich mal sagen, oder ich würde jetzt mal sagen, nur Aleix Espargaró zu verdanken, weil man, er hat schon die letzten Jahre gezeigt, dass es funktioniert, wenn er irgendwo jemanden nachgefallen ist, sage ich jetzt mal, in einem Qualifying oder in einem Training. Hat er immer wieder mal aufgezeigt, aber in dieser Saison so konstant da vorne dabei zu sein, ist schon eine ganz klare Überraschung. Auch der Sieg in Argentinien, würde ich jetzt mal sagen, war wirklich verdient und war jetzt nicht so, dass irgendwer ausgefallen ist oder irgendwie mit Glück, sondern er war an einem Wochenende der schnellste, der stärkste Fahrer und hat das verdient gewonnen. Und was sie bisher auch, glaube ich, verbessert haben, ist einfach die Standfestigkeit. Die letzten Jahre haben sie immer wieder Probleme gehabt mit einem stehenden Motorrad, mit einem Motorschaden etc. Aber bisher ist die Aprilia, ja, läuft einwandfrei.
Ja, gut, für Aleix läuft sie einwandfrei, würde ich sagen. Für Merwick manchmal, sagen wir so. Hat schon noch ein paar Probleme. Hatte ja auch ein relativ gutes Wochenende in Argentinien gehabt mit Platz 7. Aber schon fehlt da noch ganz schön viel zu Aleix. Also da muss er sich definitiv noch reinfuchsen. Vinales mit so einer großen Qualität. Traust du ihm zu, dass er demnächst auf demselben Level wie Aleix ist?
Schwierig zu sagen. Man, teilweise zeigt er in einem Training mal auf, wo jetzt einmal, ja, salopp gesagt, wo es um wenig geht, aber sobald es dann ins Qualifying oder Rennen geht, weiß ich nicht, ob das mentale Schwäche oder mental, wo jetzt ernst wird, ist der Abstand riesig zwischen den beiden. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass in dieser Saison noch der Maverick den Abstand zum Aleix aufholt und da konstant mit dem Aleix Espargaró mithalten kann.
Also gucken wir mal, Aprilia. Ich hoffe, dass Aleix nach vorne kann mitfahren, weil er ist auch richtig konstant jetzt in den letzten zwei Rennen Podium. Also da kann er sich definitiv nicht beschweren. Gut, dann haben wir Aprilia auch abgehandelt. Dann kommen wir zum Hersteller, der, ja, wo es in letzter Zeit ein bisschen Aufruhr gab, und zwar Suzuki. Laut den Medien mal langsam. Sollen sie sich zurückziehen am Ende des Jahres? Ist definitiv noch nicht offiziell. Es gab noch nicht die offizielle PK dazu. Ja, Max, glaubst du, es ist nur ein Gerücht oder ist da wirklich was sehr Wahres dran?
Schwierig zu sagen. Also, ich weiß nicht, wie weit man den Medien glauben kann. Man, es wird immer wieder sehr viel geschrieben, um einfach ja, Unruhe zu stiften, um das ganze Fahrerlager etwas ja, anzuheizen, sage ich jetzt einmal. Aber wäre schon natürlich richtig schade, wenn Suzuki aussteigen würde, vor allem, weil es, sage ich jetzt mal, einer der besseren Hersteller ist in der MotoGP.
Ja, vor allem, wir sind halt Weltmeister, also John Mir Weltmeister, das Weltmeister-Team aus dem Jahre 2020, also Suzuki, das ist eigentlich ein Team, was man sich eigentlich kaum mehr wegdenken kann. Das sogenannte konstante Team Suzuki, was anderes kennt man ja auch nicht. Gut, schauen wir mal, was daran Wahres dran ist an dem ganzen Gerücht. Deswegen schauen wir mal. Dann vielleicht kurz zu dieser Saison, weil die ist ja noch nicht vorbei. Alex Rins und Joan Mir, ja, wie siehst du die beiden momentan?
Joan Mir, sage ich jetzt mal, konstant gut. Also, es ist jetzt nie so gewesen, dass er ja, dass jetzt ganz vorne dabei war, aber er ist einfach konstant unter den ersten 10, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, in der 2020er Saison, wo er Weltmeister wurde, hat er es über die Konstanz gemacht, dass er Weltmeister wurde. Und ja, Alex Rins würde mal sagen, ist natürlich schon positiv die erste. Dabei jetzt sehr oft das Problem, dass er zu viele Ausfälle hintereinander, zu oft gestürzt etc. Aber bisher würde ich mal sagen, seine Saison auch sehr, sehr gut.
Ja, Alex Rins hat anscheinend so ein bisschen wieder zur Stärke zurück, ja, ist ein bisschen back sozusagen, also nach dem letzten Jahr, was wirklich von Stürzen, nur durch Stürzen geplagt war, hat er sich jetzt dort wieder ein bisschen rausgekämpft. Letztes Rennen leider ein bisschen schief gelaufen, da hat leider 0 Punkte geholt. Muss man mal sehen. Ich hoffe, dass er weiterhin dranbleiben kann vorne, weil Alex Rins definitiv ein WM-Kandidat. Und Joan Mir, ja, ist sehr konstant, wurde leider abgeräumt von Jack Miller in Portimão, sehr, sehr bitter, weil sonst wäre er auch noch sehr weit da vorne von den Punkten her gesehen. Also Joan Mir wird eigentlich gefühlt nur Sechster oder Vierter, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht mit denen. Dann, ja, jetzt kommen wir zum letzten Hersteller, und zwar Ducati. Also mit den meisten Teams fangen wir mal an mit Pramac, mit Joan Zarco, ebenfalls Lokalmatador, den man vielleicht ein bisschen außer Acht lässt, im Schatten von Fabio Quartararo. Und Jorge Martin, wie du ganz am Anfang schon angesprochen hast, der schon 4-0-Nummern geschrieben hat in 6 Rennen. Also bin ich mal gespannt, was von ihm kommt in Le Mans. Ja, Ducati mit Francesco Bagnaia. Also mit den Schmerzen, die er in Portimao hatte mit der Schulterverletzung und dort dann noch so eine gute Aufholjagd ja, hinzulegen. Dann jetzt mit Jerez, mit dem Sieg, endlich mal wieder gezeigt zu haben, ja, er ist wieder da. Das wird ihm schon ganz schön viel Auftrieb geben, denke ich.
Auf jeden Fall, also ein ja, schwieriger Saisonstart, würde ich jetzt mal sagen. Sturz in Katar, dann das Regenrennen in Indonesien. In den letzten zwei Rennen hat er gezeigt, dass er wieder etwas in seine Stärke zurückgefunden hat. In Jerez, die Zeit war unglaublich, also wirklich eine Runde rausgehaut.
Ja, oh ja.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber dann auch im Rennen gegen Quartararo auf der Yamaha, wo man doch denkt, dass Jerez eher die Yamaha-Strecke als Ducati-Strecke ist, sehr cool gemacht, also wirklich perfektes Rennen gefahren. Und ich denke,
Ja.
ob Jerez spätestens ist jetzt bei jedem Rennen wieder mit Francesco Bagnaia zu rechnen.
Ja, also was für einen dritten Sektor der Danieres rausgeballert hat, also obwohl das ja eigentlich ein Yamaha-Sektor ist, der dritte Sektor, also wo kann man da noch so viel Zeit finden, frage ich immer. Gegenüber Quartararo, der auch ein Qualifying-Monster ist.
Gute Frage, ja. Also das war schon heftig.
Ja, also Francesco Bagnaia definitiv wieder zurück und auch bald. Ja, würde ich sagen, dich ist der Verfolger von Quartararo. Ich denke, das wird nicht mehr so lang dauern. Auf der anderen Seite haben wir Jack Miller. Letztes Jahr, wie ich schon gesagt habe, dort gewonnen. Ja, Jack Miller hat immer gute Rennen, dann wieder etwas schwächere. Wie ich schon gesagt habe, leider hat er Joan Mir ja abgeräumt in Portimão. Das wäre vielleicht auch ein sehr gutes Ergebnis geworden. Jetzt letztes Rennen P5 geholt. Ja, was geht für Jack Miller jetzt in Le Mans? Le Mans liegt ihm eigentlich, würde ich sagen. Also, vielleicht kann er da mal wieder um das Podium oder vielleicht um den Sieg kämpfen.
Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, dass er da jetzt wieder mal also richtig mal Podium oder Sieg kämpfen kann. Ja, Jack Miller ist schwierig zu sagen. Mal läuft es, mal läuft es nicht. Man weiß nicht, woran es liegt, dass einfach mal das andere Mal wieder überhaupt nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, na. Ich hoffe natürlich, Jack Miller finde ich einer der coolsten Fahrer in der MotoGP. Hoffe ich natürlich wieder, dass der so schnell wie möglich da um Podiumssiege kämpfen kann. Mit seinem Vorjahressieg natürlich unter den Voraussetzungen,
Speziellen Bedingungen, ja.
das musst du einfach, musst du mal so machen, war natürlich extrem gutes Rennen von ihm. Aber ich glaube nicht, dass dieses Wochenende wieder solche Verhältnisse kommen werden.
Jetzt trocken gemeldet, oder? Glaube ich.
Ich, was ich
Oder?
jetzt so gehört habe, war trocken und warm.
Ja. Mal gucken, vielleicht wird es ja mal ein Was heißt normal? Eigentlich ist trocken für Le Mans nicht normal, aber ja, vielleicht mal was ja, für die Fahrer normales Rennwochenende. So, ja. Welches Ducati-Team haben wir noch? VR46, natürlich, Luca Marini, Marco Bezzecchi, der Sensations-Rookie Marco Bezzecchi, Top-Leader mit 15 Punkten, führt auch die Rookie-Weltmeisterschaft an. Also Marco Bezzecchi hat einen Punkt vor Luca Marini, also da geht schon was für ihn.
Natürlich, also ich würde ganz, ganz ehrlich Marco Bezzecchi derzeit stärker als Luca Marini einschätzen,
Ja,
teamintern.
ja.
Also Marco Bezzecchi hat natürlich, glaube ich, so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt am Beginn. Sicher nicht einfach als Rookie auf die Ducati zu steigen, aber man sieht es, mit der Zeit kommt er immer besser damit klar
Ja.
und ist wirklich am Weg, dass er da konstant Top 10 Fahrer wird.
Ja, das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Wird, was würde auch Valentino Rossi bestimmt sehr gefallen, wenn seine Jungs mal vorne könnten angreifen. Luca Marini, ja, jetzt im zweiten MotoGP, also ich sehe da noch nicht so viel Veränderung zum letzten Jahr, oder?
Ja, nicht. Also Marini, glaube ich, haben sie sich am Beginn einiges mehr erwartet und auch dann
Ja.
einen Schritt vom ersten aufs zweite Jahr, aber der war bis jetzt noch nicht so richtig hier.
Ja. Ja, Luca Marini jetzt in Le Mans. Können wir vielleicht kurz ansprechen? Le Mans, also sollte eigentlich Ducati sehr gut liegen mit den harten Antriebszonen, mit dem Stop and Go. Also sollte ja Ducati schon sehr gut liegen und sollte vielleicht sogar auch das schnellste Bike haben am Wochenende.
Kann gut sein, aber wie gesagt, diese Saison tue ich mir da extrem schwer, dass ich sage, die Strecke liegt dem Bike oder eben nicht.
Na gut, hat man ja auch schon Jerez gesehen, was jahrelang Honda und Yamaha-Land war, ist auf einmal Ducati-Land. Das ist eigentlich auch komisch. Bin ich mal gespannt, wie es in Le Mans wird. Trotzdem, Yamaha bestimmt auch gut. Also geschichtlich gesehen, eigentlich schon ein sehr, sehr guter Kurs für Yamaha. Aber wie du sagtest, das kann eigentlich jeder aufs Podium fahren. Deswegen, apropos Podium. Da würde ich natürlich noch gerne deine Tipps haben fürs Rennwochenende. Die ersten drei der MotoGP. Da wäre ich jetzt mal gespannt.
Puh, ich sage mal, Bagnaia, Quartararo, die zwei auf jeden Fall. Und Dritter würde jetzt den Suzuki setzen.
Okay. Ja, also Bagnaia Quartararo ist immer so der Sicherheitstipp, so wie in der Moto3, der Sergio Garcia auch immer Sicherheitstipp.
Ja, schon.
Vielleicht noch, ja, vielleicht noch kurz auf die Moto2 ja, zu sprechen zu kommen. Marcel Schrötter in Jerez ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert, muss man sagen. P5 am Ende, soweit ich mich erinnere. Also Marcel, da geht es jetzt in den letzten beiden Rennen ja schon wieder ein bisschen aufwärts, oder in den letzten drei Rennen eher.
Natürlich, ich habe vor ein, zwei Wochen mal kurz ein bisschen mit Marcel telefoniert. Also natürlich, es geht vorwärts, es waren gute Rennen, man muss immer ein bisschen berücksichtigen, wie sie zustande gekommen sind. Aber das ist im Endeffekt egal, weil hinterher fragt keiner, wie du zu P5 oder so gekommen bist. Weil wenn viele stürzen, dann musst du erst mal sitzen bleiben und das Ergebnis nach Hause fahren. Und also ich denke, dass das auch vorwärts geht. Im Vergleich zum Beginn der Saison und ist ihm natürlich sehr zu wünschen als einzigen deutschsprachigen Fahrer in drei Klassen. Ja, wünscht man ihm natürlich das Beste.
Ja, definitiv. Und ich hoffe, dass er jetzt auch den Schwung kann mitholen aus Jerez nach Le Mans. Hoffe ich zumindest. In der Moto3 auch so ein bisschen interessant, wo ja eigentlich der Favorit Dennis Foggia war, der so ein bisschen nachlässt jetzt in den letzten zwei Rennen. Auch jetzt in Jerez ging wirklich gar nichts, im Rennen zumindest. Qualifying, wo er eigentlich nie so gut ist, ist auf einmal Dritter gestartet, aber dann sehr weit abgeflacht. Ja, Moto 3 ist auch so ein bisschen. Also Moto 3, ich liebe die Rennen einfach, ganz ehrlich, so gut mit anzusehen. Also da kann einfach alles passieren.
Ja, Moto 3 kann immer alles passieren. Also das ist immer Überraschung, was da passiert, vor allem die letzten paar Runden. Und ja, Moto 3 ist einfach viel zu schwierig, dass man da irgendwelche Prognosen abgibt.
Ja. Aber schon so ein paar WM, Kandidaten mit Sergio Garcia, Foggia, Marcia, Guevara jetzt vielleicht, der das letzte Rennen ja gewonnen hat. Also da geht vielleicht auch noch was für ihn. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde ihn sehr sympathisch, den Guevara. Also hoffe ich mal, dass da noch was geht. Achso, ich habe meine Tipps ja ganz vergessen. Ja, ich sitze auf Platz 3, Jack Miller. Auf Platz 2 auch Quartararo und auf Platz 1 auch Bagnaia, weil die sind einfach momentan in der besten Form und auch Quartararo und Bagnaia, klar, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber muss man halt vorne haben, wenn man ja, realistisch sein will. Wobei ich schon wieder die Aprilia vergessen habe. Ich vergesse immer die Aprilia, ich weiß gar nicht warum, aber ja, mal gucken. Ja. So, dann war es das auch eigentlich heute schon. Sind eigentlich so gut wie jedes Team durchgegangen. Dann bedanke ich mich bei Maximilian Kofler. Wirklich vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Ist nicht
Ja, gerne.
selbstverständlich. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder.
Auf
Und
jeden Fall gerne.
ja, dann viel Erfolg in den kommenden Rennen und mach's gut.
Dankeschön, danke.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.